Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Ich freue mich sehr, eine Kollegin von der SAI begrüßen zu dürfen. Sie hat, glaube ich, im Studiengang nach mir studiert, wenn ich mich nicht irre. Dann wärst du
Ja.
HU9, genau. Ja. So haben wir 2 Jahre die Schulbank auch zusammengedrückt. Also wir kennen uns sozusagen schon sehr lang. Und Andrea habe ich von Anfang an als Forscherin und Entdeckerin kennengelernt. Und jetzt in der Vorbereitung auf das Interview habe ich nochmal gesehen, dass ich da völlig richtig mitliege. Also sie ist beides, nicht nur eine Forscherin, die das auch studiert hat, die einen Doktor gemacht in Forschung, da wird sie gleich bestimmt noch was drüber sagen, und aber auch eine große Entdeckerin, die ich damals noch erlebt habe, glaube ich, mit einem Esel, wo du viel rumgelaufen bist, gell? Eselwanderungen gemacht
Naja, das
hast.
war ein Pony, aber
Ah, ein
der
Pony,
war
genau,
so
sah klein aus,
widerstandsfähig wie
genau.
ein Esel.
Und jetzt gelesen habe, dass du auch sehr lange mit dem Schiff unterwegs warst, also ich glaube, da haben wir auch von der SAI jemanden sehr, sehr guten gefunden, der uns ja im Moment auch in unseren Forschungsarbeiten von der SAI unterstützt. Darüber haben wir mit Frau Hughes schon geredet. Heute spricht sie mit uns auch im Vorlauf auf den Krebskongress über einen Krebsfall, den sie betreut. Und sie ist in meiner Wahlheimat, also gewünschten Wahlheimat, wo ich den Hauptteil der Ferien verbringe, nämlich in Tessin, hat sie ihre Praxis. Das heißt, wir haben ja schon mal mit dem Holger Malchow gesprochen, der in der Klinika Spinedi arbeitet, der auch im Tessin ist. So haben wir sozusagen eine Nachbarin aus dem Kanton Tessin. Herzlich willkommen, Andrea.
Hallo, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue
Ja,
mich
sehr gern.
sehr. Ja,
Die
letztendlich
Standardfrage, ja,
ich
sag.
bin ja auch in deinem Kanton tätig,
Das stimmt.
in Grona.
Ja.
Von daher sind wir wirklich Nachbarn.
Ja, das stimmt. Sehr gut. Ich stelle die Frage gern, weil ich finde das immer auch schön in einem Homöopathie-Podcast, diese Individualität so ein bisschen, dass die auch einen Platz bekommt. So, wie bist du in die Homöopathie gekommen? Was hat dich daran begeistert?
Daran begeistert hat mich natürlich, dass es funktioniert, weil ich komme aus einer Arztfamilie und da war ich es gewohnt, dass man, ja, mein Vater hat immer erzählt von den großen Operationen, die er macht und ich habe mich oft gefragt, naja, wieso werden die Leute eigentlich krank? Und darauf hatte er nicht unbedingt eine Antwort. Ja, er hat mich auch ein bisschen davon abgebracht, direkt Medizin studieren mit einem komischen Kommentar, aber manch Hellsichtiger sagt mir, das hat dich eigentlich letztendlich auf den richtigen Weg gebracht, weil so war ich außerhalb der Reichweite eines ja, mich stark beeinflussenden Schulmediziners und konnte zuerst mal was anderes studieren, nämlich den Wald, und habe dort auch eine Doktorarbeit gemacht. Und im Rahmen von Projekten, die mit dem Wald zu tun hatten, war ich in Bolivien und habe dann dort, weil ich eben mich dann schon selbst behandelt habe mit Homöopathie und meinem kleinen Sohn, habe ich erste Erfahrungen gemacht, wie das eben funktioniert. Und ja, so kam ich eigentlich ein bisschen spielerisch da dazu. Und ja, als dann die Osteomyelitis einer Kollegin dort in, oder eines Kindes, ne, von einer Kollegin dort in Bolivien geheilt wurde mit einer Einmalgabe aus unserer Notfallapotheke, da war ich dann echt überzeugt, dass man das genauer studieren müsste.
Ja, da hast du deine Forscherqualitäten gerade angewendet. Wie
Ja.
ist es so, wenn wir da noch ein bisschen reingehen, wie ist es so, so eine Ausbildung zu machen, auch, dass man so diesen Geist schult auf dieses Forschende, auf das Wissen, auf das, dass man irgendwo auf einen konkreten Punkt kommt? Wie ist das so, so eine Ausbildung zu machen und dann zur Homöopathie zu kommen, wo man das ja nochmal im Extrem wie fortsetzt?
Naja, also zuerst mal bringt einen diese Geschichte an der Universität etwas ab von dem spirituellen Weg. Also es bringt einen schon hin zu einer Forschung oder zu einem, ja, zu einem wissenschaftlichen Blickwinkel. Also den hatte ich sowieso, aber ja, aber es zählte eben nur, was man genau messen kann. Und dann aufgrund der Erfahrungen mit der Homöopathie, die ja wirkt, aber die man nicht erklären kann, kam ich dann eben drauf, dass es vielleicht noch mehr gibt. Und dann habe ich mich zum Glück für die Ausbildung bei Dr. Hughes entschieden. Und er hat immer gesagt, ja, wir müssen eben spiritueller werden. Und ich habe immer genau hingeguckt, wie hilft er genau den Leuten? Wo hilft er? Und der Spruch, der mich am meisten berührt hat, war eigentlich, wenn das Mittel stimmt, hört der Körper zu. Also letztendlich muss das Mittel stimmen auf der Gemütsebene und dann hilft es allermeistens auch für viele der körperlichen Symptome. Klar, nicht immer. Es war auch in seinen Fällen immer gut sichtbar, dass er, wenn sehr auffällige körperliche Symptome da waren, dann wurde natürlich dieses indizierte Mittel für die speziellen Symptome gegeben. Aber ja, es war wirklich eigentlich super, den Weg zu machen über die Forschung zuerst und dann wieder eigentlich eintauchen in das, was ich immer gespürt habe als Kind. Also ich habe zum Beispiel Kollegen, also Spielkollegen gesagt, da an dem Bach, dass die Tiere, die da unten leben, die meinen auch, das ist die ganze Welt, was die da sehen, so wie wir. Wir meinen ja auch, das sei alles, was wir sehen. Dabei gibt es da mehr dahinter, was wir vielleicht uns jetzt nicht vorstellen können.
Ja, super. Warum bist du so hängen geblieben? Hast du Gefühl gehabt, ja, warum ziehst du nicht weiter? Was hat dich an der Homöopathie so begeistert, dass du hängen geblieben bist, dass du das so zu einem zentralen Aspekt vom
Oh.
Leben gemacht hast?
Hängen bleiben, naja, also muss man ja, wenn das so gut funktioniert. Also man lernt es an der SHI so, dass man nach dem Studium wirklich Leuten helfen kann. Also das war anders als beim Studium. Da studiert man und kann so, ja, vieles so ein bisschen. Und dann muss man doch alles neu lernen, wenn man dann einen Job hat. Aber da wurde man echt vorbereitet drauf, dann direkt Leuten und ich eben auch Tieren zu helfen, weil ich habe auch noch an der SKHZ Tierhomöopathie studiert.
Ja, sehr gut. Die Antwort habe ich auch noch nicht gekriegt. Muss man ja. Finde ich fantastisch.
Ja.
Das ist super. Das ist eine ganz klare Aussage. Das finde ich sehr gut. Und ich finde, das ist ja auch nochmal so eine Biografie, die das so ein bisschen nahelegt, dass man irgendwie auch nie was umsonst lernt. Ne? Weil im Prinzip verbindest du jetzt ja viele deiner Interessen, Talente, Hobbys miteinander. Du hast ja auch deine kreativen Talente, zum Beispiel in diesen Merkliedern über die homöopathischen Arzneien
Ja.
benutzt. Also das ist ja auch, wie
Ja.
man das zum Beispiel da ganz immer berühmt beim Apple-Gründer oder beim Bill Gates, ich wechsle jetzt immer, einer von beiden hat Kalligrafie gemacht, ich glaube der Microsoft-Gründer. Und deswegen gibt es so viele verschiedene Schriftarten in Word und so. Also das ist immer so das berühmteste Beispiel, was man herbeizitiert. Aber ganz oft jetzt auch in den Interviews ist mir aufgefallen, dass eben auch wenn so Vorstudiengänge da sind, dass die sich eigentlich auch immer nahtlos in die Homöopathie einfügen, weil es so ein Gesamtkonzept ist.
Ja, das war jetzt natürlich auch irgendwie eine glückliche Fügung, dass ich
Genau.
nachher dann eben die Forschung mit der Homöopathie verbinden konnte, dank der Dr. BK Bose Stiftung und ja, Martin Jus, die mit mir da ins Gespräch kam. Und dann haben wir eben zuerst den Long-Covid erforscht und haben dann eben gesehen, naja, wenn die Leute geimpft sind, dann ist es eigentlich noch schwieriger, denen zu helfen. Und jetzt ist das Projekt halt auf die Impfschäden fokussiert. Und wir sind jetzt im Moment dabei, die letzten Publikationen halt zu machen.
Ja, eine ganz wichtige Arbeit, weil es ist ja auch im Bereich Homöopathie gar nicht so viel gibt, solche Studien. Also großen Dank an dich, dass du das da auf dich genommen hast, das zu machen. Heute hast du uns ja einen Fall mitgebracht, wo wir ganz ein bisschen praktisch schauen. So werde ich jetzt ein bisschen ruhiger und übergebe dir das Wort. Führ uns doch mal gern ein in den Fall.
Ja, technisches Problem. Wie macht man die Freischaltung vom
Ah,
Bildschirm?
da wir nur Audio machen, kannst du es als dein Skript nehmen. Wir können sonst das Skript gerne schauen, dass wir das noch irgendwo zur Verfügung stellen, dass die Leute sich das
Ach
runterladen
so,
können.
kann man
Aber
es
da
nicht
wir ja nur
teilen?
Audio sind, sind wir nicht im Video sozusagen. Das ja.
Ah, okay. War mir nicht klar. Okay, dann kann ich es ja ganz ungestört öffnen.
Genau.
Genau. Also. Eben das, der Fall, den ich da beschreibe, der ist zwar, klingt ziemlich privat, weil es geht um meinen Vater, eben der ist Arzt, wie ich vorher gesagt habe. Er war Chefarzt der Urologie. Und das Ganze läuft aber innerhalb des Forschungsprojektes von der Dr. BK Bose Stiftung zur homöopathischen Behandlung von Folgen von Covid und Covid-Impfung. Und bei meinem Vater wurde eben ein beidseitig metastasiertes, klarzelliges Nierenzellkarzinom festgestellt. Und das war im Oktober 2021, wenige Monate nachdem er die beiden Impfungen von Pfizer gemacht hat, Covid-Impfungen. Er selbst als Arzt führt es darauf zurück, auf diese Impfungen. Und hat, als man ihn gefragt hat, ob er nicht eine weitere Impfung machen möchte, hat er dann klar Stellung bezogen. Genau. Also er macht natürlich, weil er Schulmediziner ist und auch sonst ist es wahrscheinlich empfehlenswert, parallel Schulmedizin zu machen. Und zwar konnte man glücklicherweise die Immuntherapie anwenden bei ihm, nachdem man die linke Niere operiert hat, und zwar mit einer ganz speziellen Methode. Und zwar mit der Da Vinci-Methode. Und da konnte man eben das Gewebe so weit erhalten oder sogar rekonstruieren, dass die Niere weiterhin eine gewisse Funktion übernimmt. Ich denke, 40% Funktionsfähigkeit hat sie. Und ich bin dann so vorgegangen. Also am 26. Oktober hat er die Diagnose erhalten. Und dann habe ich ihm eigentlich sofort sein Konstitutionsmittel gegeben, das ich da erst so richtig evaluiert habe, weil vorher kam er mir immer sehr gesund vor. Er hatte nur immer diese schreckliche Angst, an auch so einen Krebs zu bekommen wie sein Vater. Und der hat sich dann halt eben offensichtlich entwickelt. Also neben dieser Hauptdiagnose hatte er Rückenschmerzen, Bluthochdruck, Kniearthrose und Prostatahyperplasie gutartig und eben Familienanamnese von Nierenkarzinom und also sein Vater Nierenkarzinom und seine Mutter Brusttumor, also meine Großeltern letztendlich. Hinzu kam ja, dass ich ihn ja ziemlich genau kannte und dann ist noch eine kleine Episode passiert, wo ich gemerkt habe, dass er nicht so stark Positionen für die Schwächeren bezieht, sondern eher schaut, dass er mit den Stärkeren gut klarkommt, also zumindest auch. Und außer Haus ist er deshalb eher diplomatisch und zu Hause war er früher eher so, dass er kommandiert hat. Das hätte wahrscheinlich jetzt der Homöopath, der ihn weniger kennt, nicht sofort so erkannt, aber ich kenne ihn ja jetzt schon länger. Und dadurch war Lycopodium dann ziemlich schnell klar und ich habe es ihm dann gegeben in der Art, wie an der Klinika Santa Croce verfahren wird, mit der Q-Potenz. Also man fängt dort mit Q3 an und geht dann alle 2 Wochen höher. Und er holt sich das immer ab in Roveredo bei Gabriele Stanga in der Altra Farmacia. Und genau, Bilder sieht man nicht, daher gehe ich jetzt da weiter. Dann ist aber nach der Operation, also er hat ja dann schon das Lycopodium eine Weile genommen und dann kam eben die Operation. Die war am 2. November, glaube ich schon. Moment. Ja, 2. November war die Operation. Und am ersten postoperativen Tag schrieb mir meine Mutter so lapidar, ja, es geht ihm gut, er hat halt eine Lungenembolie. Und ich bin sofort losgefahren von Arvedo bis nach München. Und als ich ankam, sagte man mir, also morgens um 7, Sie sind etwas früh, um sich zu verabschieden. Und dann habe ich gesagt, nee, darum geht's nicht. Ich rette ihn jetzt. Jetzt lassen Sie mich da bitte rein. Also ich habe vielleicht ein bisschen, ja, arg selbstsicher reagiert. Aber so nach einer Stunde oder zwei durfte ich dann endlich rein. Also es war noch mitten in dieser Covid-Zeit, wo man die Maske bis über die Ohren ziehen musste und so. Und er hatte dann also tatsächlich Lungenembolie mit Pleuraergüssen und beginnende Infarktpneumonie, malignom suspekte Raumforderung stand dann noch im Raum. Und das war eigentlich letztendlich, was ihn ein Stück weit umgehauen hat. Und deshalb war er dann, also wir hätten es alle sofort erkannt, im Arsenzustand. Arsenicum album, also er war fröstelig, er hatte Angst, er als Chefarzt der Urologie hatte Angst in einem Krankenhaus. Er war unruhig und schwach in Kombination und er hat wirklich gejammert. Also meine Mutter war ganz begeistert, er war so anhänglich und so und ich habe gesagt, ach, ich hätte ihn lieber so wie sonst. Weil dann wäre er nämlich gesund. Okay, all das und die Schwere der Diagnose, auch die Orte, wo die Erkrankung ihn ja, gepackt hat, haben alle auf Arsenicum-Album hingewiesen. Und ich habe ihm dann versteckt in einem Glas das Mittel dort gelassen. Und er konnte immer einen Schluck nehmen, bis die das halt wieder weggeworfen haben. Dann hat er sich wieder neu die Kügelchen in ein Glas Wasser und immer einen Schluck genommen, wenn er wieder Angst gekriegt hat. Das war so ja, mein Tipp, wenn die Angst wiederkommt, weil das für mich das Stärkste war. Sofort nach der ersten Gabe ging es ihm psychisch deutlich besser. Deshalb wusste ich dann auch, okay, er kann immer bei dem Rückfall das wieder nehmen. Zuerst war es C200 und dann bin ich auf C30 zurückgegangen. Am Folgetag ging es ihm physisch auch deutlich besser und er hatte eine bessere Sauerstoffsättigung. Und nach 5 Tagen konnte er auf die normale Station und am 12. postoperativen Tag wurde er entlassen. Und seither hat er eigentlich keine Symptome mehr gehabt. Also ab und zu Nebenwirkungen der Immuntherapie, aber nicht früh, erst so seit 2023. Wir können ja mal der Reihe nach durchgehen. Also eben, es wurde dann festgestellt, dass die Tumoren nach 6 Monaten, nach Beginn der Therapie mit der Immuntherapie und Homöopathie parallel, war der Tumor um 60% reduziert. Und es war klar, dass die rechte Niere zu 100% funktionierte und die linke zu 40%. Das war schon mal eine super Ausgangslage. Und es wurde dann immer wieder gemessen und es ging immer wieder etwas zurück. Genau. Und dann gab es zwischendurch mal so Krisen. Obwohl es ihm eigentlich körperlich immer besser ging, kam dann eine Krise am 3. November 2022, eigentlich genau ein Jahr nach der Operation circa. Da ging es ihm aus psychischer Sicht nicht so gut. Und ich habe mich erinnert, dass Dr. Hughes ihm früher mal Medorinum gegeben hatte. Und da wiesen diverse Sachen wieder darauf hin. Er konnte sich immer schlechter erinnern an Namen, schon immer, aber dann wusste er nicht mehr, was er so machen musste die Woche durch. Und auch sonst passten einige Sachen. Er war eigentlich auch mal so ein begeisterter Segler. Und was man zugeben muss, ihm schmeckt Alkohol ziemlich gut, aber er kann auch mal ohne sein. Und ja, deshalb dachte ich mir, Zwischengabe Medorinum C200 könnte funktionieren. Und einen Monat danach hatte er dann keine Rückenschmerzen mehr. Wenige Tage nach dem Mittel hat er Makrohämaturie gehabt. Und er selbst hat das darauf zurückgeführt, dass aus den Nieren etwas herauskam in dem Moment. Und man konnte aber wenige Tage nachher schon keine Erythrozyten mehr finden im Urin. Also das war wirklich aus unserer Sicht auf Italienisch ein Sfogo und für uns eine Erleichterungsreaktion, nach der ihm es dann noch besser ging eigentlich. Sogar das Gedächtnis wurde besser. Er sagt, jetzt weiß er wieder, was er machen muss und muss sich nicht alles aufschreiben. Und man hat dann im Januar 2023 die Stable Disease festgestellt, dass es also stabil ist und eigentlich keine plötzlichen Verschlimmerungen mehr gibt und so. Und dann kam eben so eine, ah ja, dann hat er mal gesagt, dieses Lycopodium, das tut mir wirklich auf psychischer Ebene gut. Und dann wollte er wieder zurück zum Lycopodium und ich habe mir gedacht, naja, man kann ja jetzt wieder anfangen. Und wir haben dann wieder monatelang eigentlich bis im Sommer Lycopodium Kupotenzen gegeben. Und dann hatte er eine Nebenwirkung von der Immuntherapie an der Hand. Die sah gleich nach Graphit aus, aber ich wollte das nicht unterdrücken und habe 2 Monate gewartet. Er war zum Glück auch geduldig. Und dann habe ich es ihm am 22. November 2023 gegeben und 4 Tage später war es deutlich besser. Es kam dann im Februar 2024 heraus, dass kein Tumorrest an der linken Niere mehr da ist Und sowohl der Tumor an der rechten Niere als auch die Metastase am Lungenhilus sind auf 5% der anfänglichen Größe reduziert. Und es wurde dann die Therapie mit Lycopodium-Kupotenzen und Nivolumab fortgeführt. Das ist die Immuntherapie. Dann wurde allerdings im August 24 festgestellt, dass es sich bei so Punkten auf der Lunge um eine Pulmonitis handelt. Wusste ich auch vorher nicht, dass es sowas gibt. Das nennen sie so, wenn die Immuntherapie an der Lunge eben ja, etwas hinterlässt, was man eigentlich nicht genau weiß, was es dann ist, eine lokale Entzündung vermutlich. Und ich dachte mir dann, wenn sowas entsteht, obwohl er Lycopodium bekommt, dann muss er jetzt ein Folgemittel kriegen. Und habe ihm Silicea C200 einmal gegeben und dann eine Weile gewartet. Und er hat aber wenige Tage nachher eine Lungenfunktionsprüfung machen müssen und da konnte er vier Stockwerke hochlaufen. Und es wurde dann festgehalten, der Patient ist sehr leistungsfähig. Ich weiß jetzt nicht, ob da Silicea so schnell gewirkt hat, aber auf jeden Fall ging es ihm in der Zeit dann sehr gut. Nur dass am 20. Oktober 2024, also das ist jetzt vor wenigen Monaten, war er wieder völlig am Boden. Und Husten, Fieber und so. Was ist los? Und er sagte, ja, ich bin halt krank. Und meine Mutter sagte, nee, also der ist schon krank, aber er ist krank, weil er vor kurzem an einem Vortrag war über Krebsbehandlung mit Immuntherapie. Und da wurde gesagt, dass es keine Erfahrung mit Fällen gibt, die länger als 3 Jahre überlebt haben. Und dann dachte er, naja, jetzt ist seine Zeit da, oder? Weil er hat ja jetzt genau 3 Jahre überlebt. Und ich habe ihm dann gesagt, naja, vielleicht lebst du nicht nur wegen der Immuntherapie so gut, sondern auch wegen dem Lycopodium oder wegen der Homöopathie. Und habe ihm da Mut gemacht, das hat aber nicht viel geholfen. Und ich habe ihm dann Arsenikum wieder gegeben, Arsenikum Album C200. Und am Tag darauf ging alles wieder viel besser. Und seit Dezember 24 kriegt er wieder Lycopodium-Kupotenzen. Er kann Skifahren, er kann Radfahren, er kann alles machen, was er vorher gemacht hat. Und das Neueste ist, dass der Onkologe sogar gesagt hat, ja, man könnte ja auch mal die Immuntherapie unterbrechen, falls es nochmal Nebenwirkungen geben sollte. Und bis auf gelegentlichen Juckreiz am Rücken hat er eigentlich wirklich nichts, weiterhin widerstandsfähig. Und obwohl andere Leute rundherum krank wurden, war er jetzt immer ziemlich resistent. Ich denke, wenn da was wäre noch auf der Lunge, dann wäre er ja auch anfällig. Also das funktioniert bisher sehr gut und vielleicht konnte so auch ein Schulmediziner ein Stück weit bekehrt werden zur Homöopathie, also zumindest für möglich zu halten, dass die auch etwas bewirkt. Das wäre schön, ja.
Ja, das wäre schön, ja. Obwohl da ja auf dem Gebiet einiges geht, also auch in Deutschland. Wir haben gerade ja letzte Woche gehört vom Herrn Leisten, dass das ja auch in der Leitlinie inzwischen drin ist für die Begleittherapie oder die Studienlage da ziemlich gut ist. Also ich glaube, das ist auch eine Frage der Zeit, bis da auch eine andere Generation nachwächst, die zumindest davon schon mal gehört hat und nicht nur die alten Kamellen gehört haben, ne?
Naja.
Ich erlebe das immer wieder, wenn wir zum Beispiel hier im Kantonsspital sind. Waren wir letztens mit einem Kind wegen einer Verletzung da. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe dem Kind halt schon homöopathisches Mittel gegeben. Ja, welches denn? Ja, erst Arnika und dann Calendula. Ah, wieso denn Calendula? Ja, wegen dem. Ah, interessant, schreibe ich mir gerade auf. Also die Rezeption davon ist schon mal ganz anders, als das noch vor 10 Jahren war, als ich das erste Mal im Kanton später versucht habe, eine Patientin zu besuchen, einfach nur zu besuchen. Also ich wollte gar nicht behandeln. Ne? Also da war das schon dann schwierig. Ne? Das hat schon ein bisschen geändert und das merkt man, je jünger die Medizinkollegen auch sind, also oft, jetzt nicht immer, ne? Es wird auch da Ausnahmen geben, aber jetzt bei mir, ne, umso zugänglicher haben die sich auch verhalten. Und wir hatten ja zum Beispiel im Notwil, wo ich ja vor 10 Jahren das Praktikum gemacht habe, eine Oberärztin, die regelmäßig Homöopathie da angewendet hat bei den
Das ist super.
Patienten. Also vielleicht jetzt nicht in dem Stil, wie wir das, worunter wir das verstehen, aber zumindest homöopathische Arzneimittel. Also ich denke,
Da
da
war ich
tun wir
gerade zufällig vor. Ah, ja.
einen guten Beitrag dazu, auch durch deine Studien.
Ich war genau in Nordwil vor ein paar Tagen mit dem BTS. War
Ah ja.
ja, super. Und ich habe am SLF, wo ich dort gearbeitet habe, also Schnee- und Lawinenforschung, da war einer, der ist hunderte Meter irgendwo runtergefallen in den Bergen und war zuerst querschnittsgelähmt, kam dorthin und es hat sich herausgestellt, dass es nur eine Prellung war letztendlich vom Rückenmark und er hat sich erholt und hat dann sein Leben geändert. Ist dann Velokurier geworden. Ja.
Klingt nicht viel ungefährlicher. Aber
Nee,
gut,
nicht
ne?
viel, aber ein bisschen vielleicht.
Je nachdem, in welcher
Also
Stadt
statt
man das
Forscher
macht.
meine ich jetzt. Er war
Ja,
vorher Forscher und ist nur so als Hobby
ja.
rausgegangen. Und dann war er so begeistert vom Bewegen wieder.
Ja, schön.
Ja.
Ja, wenn man es mal verloren hat und dann wieder zurückgewinnt, hat es wahrscheinlich ganz eine andere Qualität.
Genau.
Ja, super. Vielen Dank in den Einblick von dem Fall. Ich fand es auch sehr schön. Wie wenig im Prinzip Arzneimittelwechsel da vorhanden waren, ne? Wie stringent eigentlich der Fall auch auf das gewirkt hat, was ja auch noch mal ein bisschen passt zu unserer miasmatischen Einschätzung, ne? Wenn der Tumor die Nieren befällt, diese psychotische Thematik, die eben dann in der Regel ja auch nicht 30 Arzneien braucht, sondern die richtigen antipsychotischen Mittel, war fand ich auch schön. Hört man auch nicht so viel, finde ich.
Ja, und ich denke, es gibt auch so einen inneren Prozess, der angeregt wird.
Ja.
Dadurch, dass das Mittel halt dann auch auf psychischer Ebene stimmt. Ja.
Findest du ihn auch anders? Jetzt, so wenn du
Ja,
sagst,
ich
auf.
denke, er ist ein bisschen verständnisvoller gegenüber anderen Dingen, die vielleicht nicht genau so sind, wie er sie gelernt hat. Und ja, ziemlich herzlich mit den Enkeln. Und ja, ich denke, gab
Schön.
schon eine Weiterentwicklung auch da. Und ist natürlich echt toll, dass es so gut läuft. Und ja, dann kriegt man es halt auch hautnah mit und kann sich jedes Mal
Genau.
mitfreuen. Ja.
Das finde ich auch ganz speziell. Ich behandle meine Familie gar nicht, außer in Verletzungen. Und wenn ich es da mal wieder so hautnah mitbekomme bei so einer Verletzung, ist es ziemlich beeindruckend, wie Homöopathie wirkt, wenn man mal so richtig am Patienten ist. Da habe ich wieder gedacht, was uns
Ja.
entgeht dadurch, dass wir eigentlich nur ambulant schaffen. Manchmal mache ich es ja, dass ich im Wartezimmer so noch betreue und da sieht man es dann wirklich schön. Aber so einfach nach so Mittelwirkung mal eine Viertelstunde am Bett stehen zu können, das wäre schon grandios. Also.
Ja, ich habe halt selber viele Tiere. Und dann kriege ich es auch immer live
Ja,
mit,
genau.
wie es wirkt. Und das kann auch deshalb sein, dass mein Vater sich hat überzeugen lassen, weil er hat nämlich gesehen, wie ich unser Pony gerettet habe. Es lag wirklich, ich glaube, jeder Tierarzt hätte gesagt, das lag fast im Sterben wegen einer Kolik. Und es war da halt weit und breit kein
Ja.
Tierarzt, der irgendwas anderes hätte geben können. Und die normalen Mittel, die ich probiert habe, haben nichts bewirkt. Also das war auf dem Jakobsweg, irgendwo kurz vor dem Meer, vor Finisterre. Und dann habe ich irgendwann mal mich erinnert, ach ja, der hat doch früher immer Kaustikum gekriegt. Und ich habe ihm Kaustikum C30 gesagt und jetzt stehst du auf. Und er ist aufgestanden und hat gepinkelt und alles funktionierte wieder. Und mein Vater musste das alles mit ansehen. Und ja, seither hält er es für möglich, dass es
Nicht schlecht.
funktioniert.
Ja, sehr gut. Jetzt lass uns noch ein bisschen über dich reden. Du machst ja wirklich einiges. Kannst du uns so ein bisschen einführen oder vorstellen, was du alles so machst? Du bist ja sehr, sehr umtriebig, eben mit den
Ja, ich
Tieren
hatte
auch
da
so.
sogar Bildchen vorbereitet, weil mir nicht klar war, dass man ja nichts sieht. Eben die Bildchen wären gewesen zu meinem kleinen Stall, den ich habe rund um die Reittherapie herum. Also ich mache nicht wahnsinnig viel Reittherapie, vielleicht so ein, zwei in der Woche bis im Monat, je nachdem, wie das Wetter auch ist und ob die Pferde gerade auf der Alp sind oder so. Aber ja, ich hatte schon immer so, ja, ich war damals schon nicht sicher, soll ich Forstwirtschaft oder Landwirtschaft machen? Und jetzt habe ich halt Forstwissenschaft studiert. Und jetzt mache ich Landwirtschaft ein bisschen privat. Habe mir ja rund um meine Pferde jetzt sogar noch zwei Ziegen und zwei schwarze Alpenschweine gekauft, alles von Prospecerara. Und wir wollen jetzt noch Pommernenten nehmen, die dann um das Gemüse herum die Schnecken fressen und so. Und es ist alles so ein integriertes System, also mit Obstbäumen und Therapeta-Produktion. Aus dem Kot der Tiere kann man quasi, wenn man das mischt mit Kohle und Blättern, die da zuhauf von den Bäumen runterfallen, weil das an so einer steilen Wand steht, das Gelände, kann man das alles mischen. Und dann gibt es in wenigen Monaten eine super fruchtbare Erde. Und da hat dann mein Sohn auch so ein bisschen Forschung damit gemacht für die Schule. Er ist an der Steiner Schule und hat so eine. Ja, so einen Versuch gemacht, wächst es jetzt mit Koop-Erde besser oder mit Terra Preta von unserem Hof? Und es ist doppelt so gut gewachsen mit unserer Erde. Ja, und das ist er jetzt gerade am Zusammenfassen für die Maturarbeit.
Der kleine Forschergeist ist schon übergesprungen.
Naja, nee, er wird Musiker. Also,
Ist auch gut.
er wird ein echter Musiker, während meine CD, die war ja mal so ein Versuch, ja. Meine Homöopathie-CD. Aber manchmal höre ich sie. Und manchmal kommen mir die Mittel deshalb in Sinn. Weil mir plötzlich, ja, wie automatisch kommt dann der Rhythmus und die Worte, ah ja, hey, das sollte ich mir mal anhören. Und dann ist es genau das richtige Mittel für den Patient. Kommt vor. Aber es war vor allem für die Prüfung praktisch. Und war ewig, bis ich alles angekreuzt habe.
Musstest
Während
du
ich
alle Lieder im
innerlich
Kopf einmal
gesungen habe.
durchsingen? Ja, verstehe.
Ja, ich muss das ganze Lied immer durchsingen, bis ich
Ja.
alle Kreuzchen mache. Ja.
Super, ja. Kann man die eigentlich nur irgendwo anhören? Also, wenn jetzt jemand fragt, ich würde es gerne mal hören, gibt es das irgendwo?
Ja, ich habe noch ein paar von den CDs. Also,
Also, dann bei dir
sagen
direkt
wir
melden.
so, das war
Perfekt.
nicht groß der Renner im Verkauf bisher.
Verstehe, du
Aber,
bist kein Plattenmillionär geworden.
nee. Und die sind ja jetzt auch, CDs verkaufen sich ja jetzt auch nicht mehr groß. Aber manchmal muss so ein Patient dran glauben, dem schenke ich eine. Und die meisten finden es komisch, aber eine Kaustikum-Familie, die hat dann zu Hause zu Kaustikum getanzt. Obwohl die italienischsprachig waren. Die kamen dann und haben gesagt, mit Kaustikum kuren. Ja,
Genau, und du hast eine Praxis sozusagen für Mensch und Tier, ne?
genau. Ja, also ich habe drei Standorte und zwar hat das ein bisschen politischen Hintergrund, weil ich habe hier ganz blauäugig mal angefangen. Man sagte mir, für die Tierhomöopathie gibt es hier keine Zulassung, also habe ich einfach angefangen. Und dann meinten die mal, naja, nee, wir wollen hier eigentlich keine Konkurrenz mit Homöopathie und haben dann mal eine Zeit lang Probleme gemacht, aber eigentlich gab es gar kein Gesetz, das mir Probleme machen konnte. Und ich habe mich so lange dann in Graubünden anerkennen lassen, was sofort möglich war für beides, für Mensch und Tier. Und habe dann dort so lange auch die Tiere behandelt und hier weiterhin die Menschen. Und dann nachher war es eh klar, dass ich eben beides darf. Aber dadurch habe ich einen Kanton dazu gewonnen, sagen wir mal. Dadurch jetzt auch den Stall dort. Und ja, also ja. Es gibt ja so den Begriff vom Arschengel, wo einen eigentlich jemand durch Leitwerken dann auf das Richtige bringt. Und ja, manchmal passiert das, ja. Und eigentlich läuft die Praxis ziemlich gut. Also meistens behandle ich Menschen und die eigenen Tiere, aber oft kommen Leute zuerst mit dem Tier und dann helfe ich dem ein paar Mal, aber ich fange schon an, dem Mensch auch zu helfen. Und sobald der Mensch einigermaßen gesund ist, braucht das Tier meistens nichts mehr. Das ist wirklich eine ganz wichtige Erfahrung, kann man. Ja, also man kann jetzt sagen, man sollte als Tierhomöopath die Leute dann auch zum Homöopathen schicken, aber dann hat man natürlich wenig Arbeit nachher, weil das Tier ist dann gesund. Ist jetzt nicht immer der Fall, aber ganz sicher bei psychosomatischen Dingen, weil die sind oft Übertragungen, aber manchmal auch bei schwereren Erkrankungen.
Ja, da haben wir in unserem Tierhomöopathie-Teil wieder mal im Podcast ein bisschen zurückscrollen möchte ins letzte und vorletzte Jahr, haben wir ganz viele Tierhomöopathie-Sachen aufgenommen dazu. wer die noch nicht gehört hat. Und da ist das relativ oft gekommen, diese Verbindung aus Mensch und Tier, wo ich auch interessant finde, kriegt man ja immer über die Homöopathie wie so einen tieferen Einblick. Das ist ja auch Hahnemann gelungen, nur über Beobachtung, zum Beispiel diese miasmatischen oder sagen wir mal allgemein diese Vererbung überhaupt festzustellen, wo er ja seinerzeit voraus war. Also was alles so möglich ist mit Beobachtung. Und ich denke, dieses, die Tiere übernehmen vom Menschen und wenn ich den Menschen behandle, geht es dem Tier besser. Ich denke, das wird irgendwann auch noch mal mehr in die Tiefe untersucht und erklärt werden und uns auch noch mal viel über diese ganze Zusammenhänge in der Natur, die ja so, wie du ja schön gesagt hast, auch in deinem Garten dann funktioniert, wo wir, glaube ich, auch wieder noch mal einen anderen Einblick dann in die Natur auch bekommen, ne?
Ja, also mein Garten, der hat so ziemlich stark mit der Natur zu tun, weil außen ist der Wolf und innen sind Tiere, die der gern frisst. Und die Gemeinde hätte am liebsten meinen Zaun abgerissen. Aber ich glaube, wir schaffen es jetzt, die alle zu überzeugen, dass der wirklich nötig ist. Weil halt jetzt eben mit den seltenen Tieren wirklich ein Grund da ist und die Obstbäume ja auch geschützt werden müssen, wieder vor anderen Tieren und die Schweine wiederum vor den Wildschweinen, weil da können Krankheiten übertragen werden. Also man macht ein halbes Landwirtschaftsstudium, wenn man da nur so einen halben Hektar bewirtschaften will. Es ist also
Wartet.
erstaunlich, ja. Genau, wenn man halt so ein integriertes System haben will. Dann heißt sogar teilweise, dass Garten, also der Gemüsegarten ist dann keine Landwirtschaft, habe ich jetzt vor kurzem gehört. Das
Nee.
wird jetzt auch spannend. Also dann frage ich mich echt, wenn das wirklich so ist, frage ich mich, was ist dann Landwirtschaft heutzutage her? Ja? Weil Gemüsegarten ist ja wohl die Grundlage.
Ursprünglich, ja.
Ja, dass wir uns ernähren können von dem,
Genau.
was auf dem Land wächst, wäre ja eigentlich der Sinn. Und dann wären wir auch alle wieder viel gesünder. Dann wüssten wir nämlich, was da drin ist in dem, was wir essen. So schließt sich der Kreis dann wieder zur
Genau.
Homöopathie.
Richtig.
Und dann sollten wir aber so bezahlt werden wie früher die Chinesen, die chinesischen Ärzte. Die wurden nur bezahlt, wenn der Patient gesund war, nicht wenn er
Ja.
krank war.
Das arme Kantonsspital. Das
Ja.
denke ich oft, ne? Ich meine, manchmal wünscht man sich so eine Revolution im Gesundheitssystem. Auf der anderen Seite könnten wir das volkswirtschaftlich und persönlich gar nicht stemmen, wenn es einen schnellen Umbruch gäbe. Ne? Das geht nur in langsamen Umbrüchen, damit nicht auf mal irgendwie x Leute ihren Beruf an den Nagel hängen können.
Naja,
Also.
deshalb sollte man ja immer flexibel bleiben. Wenn die Leute plötzlich alle gesund sind, was ja letztendlich auch unser Ziel sein sollte,
Ja,
oder?
das stimmt. Ja. Sehr gut. Vielen Dank für den Einblick auch in den Fall. Fand ich sehr spannend, auch mal so einen Fall zu hören, der so nah ist und nicht so entfernt. Da kann man natürlich nochmal anders auch aus dem Nähkästchen plaudern und auch andere Symptome nehmen. Vielen
Ja,
Dank
natürlich
dafür.
nicht der einzige Krebsfall, den ich habe, aber ich meine, das haben, denke ich, alle Homöopathen, dass sie jemanden begleiten, der Chemio macht und so, also Chemotherapie.
Ja.
Und da habe ich auch einen laufenden Fall jetzt gerade, wo es super funktioniert. Sie weiß jetzt genau, wann sie Arsenicum-Album nehmen muss, schon bevor sie anfängt mit der ersten Chemo. Schon toll. Und sie hat es bisher nicht vertragen und jetzt mit dem Arsenicum verträgt sie es.
Ja, das habe ich auch schon oft erfahren, diese Begleitung zu der Therapie, wie gut das funktioniert. Sehr schön, da können wir alle noch viel lernen. Und da danke ich dir, dass du wieder einen Teil dazu beigetragen hast und freue mich, weiß nicht, sehen wir uns auch am Krebskongress? Bist du auch
Ja,
da? Ja, genau. Dann sehen wir uns ja am Krebskongress und vielleicht auch den einen oder anderen Zuhörer, der Lust bekommen hat, noch ein paar andere Fälle zu hören von anderen SAI-Dozenten oder dann am Publikumstag dabei sein will für die Nicht-Therapeuten am Sonntag. Der wird sicher auch sehr interessant. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, Andrea. Bis bald.
danke, dir auch.
Und euch, liebe Zuhörer, viel Freude. Es gibt noch ein weiteres Krebsinterview, was wir noch führen werden vor dem Kongress. Und dann machen wir erstmal eine kleine Krebspause im Podcast und werden uns dann nochmal näher mit dem Miasma beschäftigen. Alles Gute und bis bald. Ciao.
Ciao.